Herzlich willkommen zu der heutigen Predigt hier bei mir zuhause, aus meinem kleinen Heimstudio. Ich will gerade zum Anfang der Predigt den Hauptvers oder den Grundvers, den wir uns heute darüber unterhalten, vorlesen. Und zwar steht der in Sprüche 4, Vers 23, dort steht: Mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Wir befinden uns ja im Moment in dem komischen Corona-Modus, wo das öffentliche Leben teilweise völlig zum Erliegen gekommen ist. Und wenn du ein Mensch bist, oder ein Mensch bist, wo viel in irgendwelchen Vereinen war, Sport oder sonstige Sachen, wenn du gerne nach dem Arbeiten in die Stammbeiz gegangen bist, oder wenn du gerne dich mit anderen Leuten getroffen hast, um was auch immer zu machen, ein Jassabend oder irgendwelche sonstige Aktivitäten, dann hast du wahrscheinlich momentan die Zeit, die du sonst für das gebraucht hast, so wie Fahrung. Und Zeit Fahrung haben, es gibt ganz viele Leute, für die ist das eine Herausforderung. Weil Zeit Fahrung haben, heisst für die Leute, ui, ich denke plötzlich nach einer Zeit zum Nachdenken. Die ganze Beschäftigungstherapie, die ich sonst im Alltag habe, ist plötzlich weg. Und ich habe Zeit zum Überlegen, zum über mich und meine Situation nachdenken. Und für viele Leute ist das eine Herausforderung. Es hat mich schockiert, das war, glaube ich, letztes Jahr in einer Predigt von Stefan. Da hat er gesagt, wenn ich es recht im Kopf habe, bis zu 80%, statistisch, bis zu 80% von den Gedanken, die ein Mensch über sich selber hat, bis zu 80% sind negativ. Das hat mich irgendwie schockiert. Weil, wenn wir natürlich negativ über uns denken und in dieser Spirale, dieser Negativspirale drin bleiben. Wir können sagen, über unsere negativen Gedanken, über uns selber. Wir meditieren, also das heisst eben, wir drüllen uns in Gedanken um die negativen Sachen. Dann öffnet mir in unserem Herz Tür und Tor für Angst, für Unruhe, für Schmerz und für Zorn. Und eigentlich machen wir dann genau das, was unser Hauptvers uns sagt, sollen wir eben nicht machen. Und wenn du jetzt denkst, Moment, Michi, du redest jetzt von Denken, in dem Vers geht es doch ums Herz und so, und aus ihm strömt das Leben, behüte dein Herz. Das ist richtig. Und ich möchte dir gerne eine alternative Übersetzung von dem Vers anbieten, aus einer Version von der Hoffnung für alle, ich weiß nicht welche, die übersetzt das sehr schön, und zwar steht dort: Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Ich glaube, das ist es, was der Vers uns will sagen. Genau das. In unserem Christsein, in unserem Westlichen, hat sich irgendwann der Gedanke breit gemacht, dass man Gott, also ich höre das immer wieder, dass man Gott nur mit dem Herz richtig kann lieben, richtig kann Beziehung zu ihm haben. Nicht mit dem Kopf oder mit dem Denken oder mit dem Verstand oder mit dem Hirn. Und Entschuldigung, ich finde die Unterscheidung finde ich totaler Blödsinn. Das stimmt nämlich nicht. Wenn in der Bibel Herz steht, ich sage jetzt mal so 90% von allen Fällen, könnten wir ersetzen das Wort Herz in der Bibel mit Verstand. Warum? Zu biblischen Zeiten hat man all die inneren Vorgänge, also das Denken, aber auch das Fühlen, am Herz zugeordnet. Heutzutage, man sagt ja noch, oder so, Gefühle bei uns sind im Herz, obwohl eigentlich allen klar ist, nein, Gefühle sind nicht im Herz. Auch Gefühle sind eigentlich im Hirn. Nur, wir reden noch gerne vom sprichwörtlichen Herz, aber eigentlich meinen wir das Hirn. Und denken tun wir auch im Hirn oben, mit unserem Verstand, mit unserem Kopf. Und ich glaube darum, wenn in der Bibel Herz steht, wir könnten das oft ersetzen mit Verstand oder mit Kopf. Und weißt du was, selbst wenn, man könnte einen Unterschied machen zwischen diesen zwei Sachen, biblisch gesehen, was man nicht kann. Aber selbst wenn man es könnte. Ich ermutige dich, ich lese mal Markus 12. Dort wird Jesus gefragt, was das wichtigste Gebot ist. Und er gibt zur Antwort im Vers 30: Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzem Herzen und ganzer Seele, ganzem Denken, deiner ganzen Kraft. So haben wir das Herz, die Seele, das ist sowieso auch ein komplexer Begriff, das bist einfach du. Das Denken und unsere ganze Kraft. Ich glaube, wir können durchaus den Vers auf eine ganz einfache Art ausdrücken. Wir können zusammenfassen in einem Satz. Lieb den Herr, dein Gott. Leben ganzheitlich. Lieb den Herr, dein Gott mit allem, was du hast und was du bist. Das ist es, was der Vers, das ist es, was Jesus uns sagt. Und zu dem gehört es auch, zum Herz schützen gehört es auch, dass wir auf unsere Gedanken Acht geben. Jetzt, wenn ich das sage, gib Acht auf deine Gedanken. Tendenziell junge Leute sagen mir dann einmal gerne, aber Michi, weißt, ich kann gar nichts dafür. Gedanken kommen einfach. Ich gebe dir recht, das stimmt. Sehr oft kommen die Gedanken einfach. Die plopp und dann sind sie da. Kenne ich auch. Aber wir haben, es zwingt uns niemand, um in einer Gedankenspirale drin zu bleiben. Es zwingt uns niemand. Meistens zwingt uns niemand. Aber wir steigen ja auch nicht aus. Wir bleiben in diesen Gedanken drin hocken. Und dort haben wir ein Problem. Dort sind wir auch in der Verantwortung, um auf uns aufzupassen. Einer von meinen Lieblingssätzen von einem von meinen Lieblingsprediger ist die Aussage, ich kann mir keinen Gedanken leisten über mich selber, wo Gott nicht auch hat über mich. Weil sonst glaube ich eine Lüge. Was Gott sagt über dich, über mich, über die Welt, ist Wahrheit. Und wenn ich anderer Meinung bin, dann glaube ich eine Lüge. Und viele Leute überrascht das. Was meinst du, wie denkt Gott über dich? Gottes Gedanken über dich, ich habe jetzt mal das Denken eingeherzt. Da drin ist das Denken. Und viele Leute überrascht das. Ich behaupte, Gottes Denken über dich ist 100% positiv. 100% positiv. Und wenn ich die Aussage mache, ich weiß, dann gibt es immer Leute, die sich ein bisschen aufregen und sagen, ja Michi, aber das, also, du wirst ja wohl nicht behaupten, Gott ist mit allem, ich weiß, Gott ist nicht mit allem einverstanden, was ich denke und was ich mache. Das habe ich auch nicht behauptet. Ich vergleiche das gern mit Eltern und Kind. Vielleicht bist du Mami oder Papi und hast Kind. Sind deine Kinder manchmal verhext, um dich zur Weissglut zu treiben? Ich nehme an, ja. Machen sie manchmal einfach Blödsinn? Ja. Brauchen sie immer wieder mal Korrektur und Ausrichtung? Ja. Und ändert irgendetwas von dem dran, dass du deine Kinder absolut liebst und du für sie 100% das Beste willst? Alles, was du machst, dem dient, dass es deinem Kind 100% gut geht. Gibt es irgendetwas, was dein Kind machen kann, dass du sagst, oh, ich leck, nein, aber jetzt ist fertig. Mein Kind, sorry, dumm wie ein Stück Brot. Das gibt es nicht. Das passiert nicht. Und jetzt ist Gott nicht nur Vater oder Mutter. Er ist Vater von aller Vaterschaft. Und auch Mutter von aller Mutterschaft. Beide Attribute gehören zu Gott. Väter und Mütter sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Gott hat keinen Grund, schlecht über uns zu denken. Hat er nicht. Warum? Wir haben vor einer Woche Ostern gefeiert. Was ist dort passiert? Gott hat auf eine gewaltige, einmalige und finale Art dir und mir, in seinem Sohn Jesus, sein Ja zugesprochen. Seine absolute Liebe zugesprochen. Er hat uns zugesprochen, ich gebe alles, was ich immer kann, für dich. Gott denkt nicht schlecht über uns. Gott ist auch nicht irgendwie hässig oder so. Gott ist ja nicht nachtragend. 2. Korinther 5. Stimmt. 2. Korinther 5, Vers 18 und 19. Dort heisst es, Gott ist in Christus gewesen und hat die ganze Welt mit sich versöhnt. Gott ist jetzt mit der ganzen Welt versöhnt. Es geht nicht um Allversöhnung, es geht um den Herzenszustand Gottes. Er ist versöhnt. Die Frage ist, ob wir es annehmen. Aber er ist versöhnt. Er hat keinen Grund zum schlecht und negativ von uns denken. Der Unterschied zu uns ist halt, gell, deine Gedanken über dich oder meine Gedanken über mich, die sind doch relativ oft noch negativ. Und jetzt kommt Schwierigkeit rein, gell. Ich habe ja vorher gesagt, ich habe einfach mal die Behauptung aufgestellt, wenn wir etwas über uns denken, was Gott nicht über uns denkt, glauben wir eine Lüge. Und das Schwierige an Lügen ist, dass sie erstens, sie beruht meistens auf einer Erfahrung. Wir haben irgendwo eine Erfahrung gemacht in unserem Leben, die uns etwas gelehrt hat. Etwas Falsches vielleicht. Aber etwas, was Gott nicht will und nicht denkt. Und dann kommt das zweite Problem. Durch die Linse von dieser Lebenslüge, die wir glauben, sieht die Wahrheit Gottes aus wie eine Lüge. Weil mit dieser Wahrheit haben wir keine Erfahrung. Mit dieser Lüge, mit dem Negativen haben wir aber eine Erfahrung. Und das ist extrem, extrem herausfordernd. Ich gebe euch ein Beispiel. Eine junge Frau, man nennt sie Katharina, die hat eine ganz herausfordernde Kindheit gehabt. Ihren Vater war Alkoholiker, der hat sich nur für sein Bier interessiert. Hat sie nicht geschlagen oder so, hat sie nicht misshandelt, aber einfach, er war nie da für sie, nie. Ihre Mutter hatte schwerste psychische Beeinträchtigungen gehabt, hat nicht mal die Fähigkeit gehabt, um für sich selber zu sorgen, geschweige denn für Katharina. Und so hat Katharina eigentlich von Kindesbein auf müssen Verantwortung für sich selber übernehmen. Weil niemand hat das gemacht. Sie hat sich müssen selber den Alltag gestalten. Essen, trinken, aufstehen, schlafen, in die Schule gehen, aufzugehen machen. Sie hat auch alle möglichen Sachen selber müssen lernen, oder? Die Fähigkeiten zum Leben bestreiten, hat sie sich selber müssen aneignen. Sie ist immer allein gelassen worden in dem ganzen Sinne. Sie ist oft ausgenutzt worden. Sie hat sich selber müssen erziehen. Und sie ist oft ausgenutzt worden in dem ganzen Sinne, weil es ist niemand da gewesen, wo sie beschützt hätte. Ihr Leben haben sie zwei grundsätzliche Sachen, grundsätzliche Wahrheiten gelernt. Ich bin allein und niemand kümmert sich um mich, niemand hilft mir. Und jetzt ist die Katharina, die ist 25 und sie trifft dich im Migros, beim Posten. Jetzt ist nicht Corona. Sie trifft dich beim Migros im Posten. Ihr kommt ins Gespräch, es entwickelt sich eine Beziehung und weil Jesus in deinem Herz lebt, irgendwann begegnet sie dem Jesus in dir und sie merkt, ich brauche das auch. Ich möchte auch mit dem Jesus unterwegs sein. Und wir sind bei dir in der Stube. Du hilfst ihr in einem Gebet, Jesus in ihr Leben einzuladen. Und dann geht Katharina heim und fängt an, die Bibel zu lesen. Und sie liest sie die Evangelien. Und sie liest, dass Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr beladen seid. Ich will euch erfrischen. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Und sie liest Jesus Aussage am Schluss von seiner Zeit auf dieser Welt, wo er uns verheißt, ich bin bei euch bis zum Ende dieser Zeit. Die zwei Aussagen widersprechen jetzt natürlich diametral der Lebenserfahrung von der Katharina. Ich bin allein und niemand kümmert sich um mich. Gebt mir eure Lasten und ich bin immer bei dir. Und was passiert jetzt? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, also nein, es gibt mehrere. Aber sag jetzt mal, was immer passieren kann, ist, dass Gott übernatürlich einfach bam eingreift und das ganz tief in ihr Herz schreibt, dass sie keine Sekunde mehr kann daran zweifeln. Das kann Gott tun. Aber was passiert, wenn das jetzt nicht der Weg ist, wo Gott möchte gehen? Dann wird es so sein, dass Katharina sich entscheiden muss. Glaube ich meiner Lebenserfahrung oder glaube ich dem, was in der Bibel steht? Und was mache ich denn, wenn das, was in der Bibel steht, wenn meine Lebenserfahrung sagt, das ist Blödsinn, das gibt es nicht, das stimmt einfach nicht. Und dann haben wir eine ganz grosse Herausforderung. Warum? Gell? Katharina glaubt vielleicht, dass das Wahrheit ist, was in der Bibel steht. Aber sie ist dieser Wahrheit nie begegnet. Die Wahrheit ist für sie nie fassbar, ergreifbar geworden. Gell? Wahrheit ist nicht eine Lehrmeinung. Wahrheit ist auch kein Glaubenskonstrukt. Wahrheit ist kein richtig-falsch-Verhältnis. Wahrheit ist auch kein Dogma. Wahrheit ist eine Person. In der Bibel steht, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Ich bin, nicht ich habe oder ich kenne. Ich bin. Ich habe mal ein Gespräch gehabt mit meinem Mann, und ein gläubiger Mann, und der hat mir gesagt, ich glaube, es gibt eine absolute Wahrheit. Und ich will der immer näher kommen. Und dann hat er gesagt, das glaube ich auch. Es gibt eine absolute Wahrheit. Aber ich habe dann so gedacht, ich glaube nicht, dass das eine Meinung oder ein Verhältnis von richtig und falsch ist. Wenn ich der Wahrheit näher komme, komme ich Jesus näher. Wahrheit ist ein Beziehungsbegriff. Umso näher ich Jesus bin, umso näher bin ich an der Wahrheit. Das Ziel ist es, dass wir eine Begegnung mit Jesus haben. Aber wenn wir biblische Wahrheiten nehmen, das Ziel ist, dass wir eine Begegnung mit Gott, mit Jesus in diesen Wahrheiten haben. Um das geht es. Es geht nicht ums irgendwie auswendig Lernen von irgendwelchen biblischen Glaubenssätzen. Machen wir einen Vergleich. Ich könnte eine Biografie, wenn es eine Biografie gäbe über meine Frau und dort steht alles drin, jedes kleinste Detail steht dort drin. Und ich lerne die auswendig. Ich kenne meine Frau besser als sie sich selber. Aber ich rede nie mit ihr. Ich verbringe nie Zeit mit ihr. Ich gehe nie auf sie zu und sage, hey, teilen wir unser Leben. Ich würde alles wissen, was es zu wissen gibt über sie. Und ich würde null Anteil haben an all dem, was ich weiß, weil ich nicht mit ihr gemeinsam meinen Lebensweg gehe. Und gell, so kann es uns auch gehen, wenn wir in der Bibel lesen. Wir lesen zwar Wahrheiten und wir, vielleicht, gell, wenn es dir wie ich geht und du bist in Christianien aufgewachsen, hat man dir von klein auf gesagt, das ist Wahrheit. Und irgendwann merkst du, Es mag Wahrheit sein, aber ich erlebe es gar nicht. Und ich glaube, das hat sehr oft damit zu tun, dass wir Gott in diesen Wahrheiten drinnen nie begegnet sind. Sondern einfach, ein anderer Lieblingssatz von meinem Lieblingstheolog ist, viele Leute begegnet Gott nie, weil sie zufrieden sind mit guter theoretischer Theologie. Ich glaube, das gibt es leider auch sehr oft. Und das meine ich gar nicht böse. Sondern ich meine das so, es ist an gewissen Punkten natürlich einfacher, dass man sagt, ja, das ist eine abstrakte Wahrheit. Im Himmel oben ist es dann vielleicht so. Dann muss ich keine Erwartungshaltung an Gott haben. Und by the way, dann werde ich auch nicht enttäuscht, weil dann erwarte ich es ja gar nicht, dass etwas mehr passiert, als das, was ich schon habe. Jetzt sind wir ja eigentlich immer noch beim Grundvers von heute, oder? Achte auf deine Gefühle und deine Gedanken, denn sie bestimmen dein ganzes Leben. Wie können wir denn jetzt in unserem Denken inne diesen Wahrheiten Gottes Raum geben, dass sie uns prägen? Eben, weil, gell, dein Denken und deine Gefühle bestimmen dein Leben. Wenn du mir das nicht glaubst, fragst du mal deinen Ehepartner oder deine Ehepartnerin. Die kann wahrscheinlich relativ schnell sagen, ob du gerade einen guten oder einen schlechten Tag hast. Du musst es doch nicht mal sagen. Ich glaube, die finden das von allein aus, anhand von dem, wie du gerade zu Weg bist. Und wie können wir jetzt Raum geben, dass die Wahrheiten Gottes unser Leben prägen und nicht die negativen Gedanken uns dominieren? Es gibt einen Vers, Jeremia 29, das ist eine Verheißung. Dort heisst es, in den Versen 13 und 14, sind zwei, sagt Gott, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen, Gedanken und Gefühlen, sind da gemeint, nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Wenn ihr von ganzem Herzen sucht, also was heisst das? Herz mit meinem Denken, mit meinem Fühlen. Markus 12, Vers 30, wenn ich mit allem, was ich habe und bin, Gott suche, dann Gott verheißen, er wird sich finden lassen. Und jetzt ist da ja auch noch das Wort Suchen drin. Und das Wort Suchen bedeutet, ich bin im Prozess vom Finden. Ich habe noch nicht gefunden, sonst würde ich nicht mehr suchen. Das ist wahrscheinlich das entscheidende Wort da drin. Suchen. Oder? Wenn ich Versteckis spiele mit jemandem und ich bin am Suchen, habe ich noch nicht gefunden. Jetzt glaube ich nicht, dass Gott mit uns Versteckis spielt. Gell? Ich glaube sowieso, wir suchen nicht, die Aussage da ist nicht, ich suche Gott, weil Gott nicht da ist, weil Gott sich vor mir versteckt. Sondern ich glaube vielmehr, ich bin nicht da. Ich bin nicht bereit. Oder, also nicht bereit, das tönt wie eine Leistung. Ich glaube, manchmal braucht es Zeit, bis mir Gott in einer Wahrheit begegnet, weil mir noch viel zu fest in der Lebenserfahrung und in diesen Lügen drinnen feststecken, dass wir gar nicht bereit sind, Gott so zu begegnen, wie er uns möchte begegnen. Und dann braucht es Zeit und dann müssen wir vielleicht auch Gott fragen, wo glaube ich noch Lebenslügen, die mich noch zu fest daran hindern, um dir da begegnen. Oder ich muss vielleicht auch mal fragen, wo lege ich mir Alternativen zurecht für dich und für das, was du möchtest geben und wer du bist und wie du bist. Und dann gibt es halt schlichtweg auch die Zeiten, wo wir warten müssen, wo Gott möchte, dass wir suchen. Das sind immer die schwierigsten, das sind oft die schwierigsten Zeiten, weil ich glaube, für die gibt es nicht eine Erklärung, nicht eine einfache. Also Gott spielt nicht mit uns Versteckis. Ich würde aber das Bild vom Versteckis-Spielen gerne noch ein bisschen weiter brauchen. Wenn ich Versteckis spiele, ich wohne ja hier in Lindau, wenn ich vor meinem Haus Versteckis spiele und mit so ein paar Leuten und ich schaue ein, ich zähle auf 20 und dann fange ich an suchen. Das Erste, was ich mache, ist nicht, ich hocke ins Auto, fahre nach Winterthur und tue dort suchen. Warum? Dort finde ich auch Leute, aber nicht die, mit denen ich am Spielen bin, nicht die, die ich will finden. Wenn ich auf 20 zähle, ist der Parameter von dem, wo sich die Leute verstecken können, einigermaßen festgelegt. Ich zähle nicht langsam auf 20 und ich habe nicht auf 200'000 gezählt, sondern auf 20. Die können sich nicht in Winterthur versteckt haben. Die müssen irgendwo da in dieser Umgebung sie sein. Und ich glaube, die Parameter, wo wir suchen können, wo wir Gott suchen können, die gibt uns Gott auch unter anderem und primär mit der Bibel. Jetzt, eine Bibel, gell, ist kein wortmagisches Zauberbuch. Du kannst nicht einfach ein Bibelwort nehmen, bäm, und es passiert. Die Bibel ist auch kein Gesetzesbuch. Es hat Gesetz in der Bibel drin. Für Israel. Aber wenn Gott einfach ein Gesetzesbuch hätte schreiben wollen, hätte es keinen neuen Bund gebraucht. Die Bibel ist auch nicht ein Katalog mit «tu es und tu es nicht». Die Bibel ist, wenn ich es mir definiere, ein Kommunikationsmedium. Sie tut einen Raum auf. Und in diesem Raum inne möchte uns Gott begegnen. Das ist ganz wichtig. Gell? Und jetzt, wie können wir denn Gott in dem Raum begegnen? Wie kann Katharina Gott begegnen? In dieser Wahrheit, wo sie und ihr Leben sagt, das stimmt nicht. Wie kann sie das? Sie ist auf Alleinsein gepolt. Und wenn jetzt Gott sagt, oder? Ich bin bei dir bis zum Ende der Welt. Das sind Gottes Gedanken. Das sind der Katharina ihre Gedanken. Das ist der Beziehungsraum und in dem suchen wir. Und der Beziehungsraum wird gesteckt durch diese Aussage. Jetzt kommt es darauf an, jetzt geht es ums Festheben an einer Wahrheit. Auch vielleicht in widrigsten Umständen. Gell? Ich brauche da gerne ein Bild von Jesus, Jesus läuft über das Wasser und sagt dem Petrus, komm. Und der Petrus steht aus Wasser raus. Der Petrus war Fischer, der hat gewusst, ich kann nicht auf Wasser stehen. Und er macht es trotzdem, entgegen seinem Wissen. Und es funktioniert. Und ja, er sucht ein. Und ja, Jesus kommt und zieht ihn wieder raus. Und ich glaube, manchmal ist es nötig, dass wir an Wahrheiten genau so festheben. Gegen das, was uns unser Leben gerade zeigt. Weil es sind Wahrheiten aus der Bibel. Wie kann Katharina das praktisch machen? Da gibt es verschiedene Varianten. Gell? Etwas, was ganz wichtig ist, glaube ich, ist, dass sie die Wahrheit immer wieder nimmt und eben in dem Beziehungsraum Gottes Gegenwart sucht, vor Gott kommt, sieht das in einer Gebetszeit, in einer Lobpreiszeit, wo auch immer sie merkt, jetzt ist Zeit, um mit Gott zu reden. Und die Wahrheit nimmt und sagt, begegne mir in dem. Ich glaube, dass das Wahrheit ist, aber ich erlebe es nicht, ich spüre es nicht, ich empfinde es nicht. Begegne mir. Sie kann das für sich irgendwo aufschreiben und ein paar Mal am Tag einfach den Vers lesen, um wirklich das ganz tief verinnerlichen. Ganz wichtig, wenn sie wieder mal Zeiten hat, wo sie sich ganz allein fühlt, dann darf sie den Vers nehmen und sagen, stopp, halt, ja, ich fühle mich jetzt allein. Meine Umstände, meine Situation sagen mir, ich bin allein. Aber die Wahrheit ist, Jesus ist jetzt da bei mir. Ich bin nicht allein. Auch wenn ich das nicht spüre. Und das darf sie so lange machen, bis in ihrem Herz ein Abbild entsteht, wo sie plötzlich merkt, er ist wirklich bei mir, bis zum Ende dieser Welt. Und das nicht, weil sie sich lange genug eingeredet hat, sondern weil sie eine echte Begegnung mit dem Jesus hatte. Weil sie der Wahrheit innerhalb der Wahrheit persönlich begegnet ist. Und das hat ihr Leben verändert. Und diese Wahrheiten dürfen wir brauchen als Schutz für unser Denken, als Schutz für unser Herz, was wir sollen machen, nach unserem Vers, oder? Dass sie unser Leben bestimmen. Und bevor ich zum Schluss komme, noch eine kleine Randbemerkung. Wenn ich das sage, dann gibt es immer die Leute, die sagen, das ist einfach so ein bisschen Psychologie, oder? Du kannst da lange etwas einreden, think pink, denk dir dein Leben schön. Irgendwann glaubst du deine eigenen Verrücktheiten. Der erste Gedanke, ich glaube, völlig verkehrt ist es nicht mal. Ich glaube, die Autosuggestion hat in diesem Prozess schon etwas zu bedeuten. Die ist nicht sinnlos. Weil auch unser Hirn hat Denkstrukturen, die sich verändern müssen. Das ist nicht falsch. Aber wenn ich ein Bild oder ein Beispiel brauche, um zu erklären, was ich meine. Wenn ein Mann in Frankreich, ein Mann lebt in Paris, ist Bettler, mausarm, lebt auf der Straße und redet sich ein, ich bin König von Frankreich. Und fängt an, rumstolzieren in Frankreich und, sagt, und verlangt von allen Leuten, die er begegnet, dass sie ihn behandelt wie ein König. Ich glaube, er wird sehr schnell zurechtgestutzt werden von den Leuten, weil sie werden nicht anerkennen, dass er König ist. Es ist keine Substanz hinter dem, was er sich selber einredet. Es passiert nichts, es verändert sich nichts. Wenn aber ein Mann in Frankreich lebt und der ist wirklich König und er weiß nicht, was das bedeutet, er ist überraschend König geworden. Alle böse Gedanken. Die ganze Königsfamilie, wie sie das 20. Glied in der Thronfolge ist, keine Ahnung, bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen und er hat bis jetzt das Bauernleben gelebt und ist plötzlich König. Ich glaube, wenn er sich anfängt, Gedanken zu machen, oh, was heisst das, dass ich König bin? Er muss sich, Entschuldigung, ein Stück weit einreden, ich bin jetzt König. Und er hat vielleicht noch keine Ahnung, was das heisst. Aber die Leute werden ihn wie ein König behandeln, weil er ist wirklich König. Es ist Substanz, es ist Wahrheit hinter dem, was er sich probiert einzureden, zurechtzulegen. Einreden tönt so negativ. Ich glaube genauso, es mag sein, dass am Anfang, wenn wir an Wahrheiten festheben, sie völlig im Gegensatz stehen zu dem, was wir erleben. Aber ich behaupte, wenn wir dann Gott in dem begegnen, der Wahrheit in der Wahrheit begegnen, dann wird es eine verändernde Kraft auf unser Leben ausüben. Ich würde dir zum Schluss noch ein paar Punkte mitgeben. Konkret, wie achte ich? Wie kannst du das anwenden? Wie kannst du das anwenden auf dein Leben? Und das Erste, was du dich musst fragen, ist, wo denkst du schlecht über dich? Das ist die erste Frage. Vielleicht merkst du es auch gerade im Moment, oder? Du schaust irgendeine Sendung mit Models am Abend und nachher drehst du am nächsten Morgen den ganzen Morgen die Gedanken, wie das du aussiehst. Und negativ. Und dann ist wichtig, was sagt Gott über das? Das Modelbeispiel war jetzt ein blödes Beispiel, aber es ist eines, das einfach verdaubar ist, was sich alle etwas darunter vorstellen können. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein. Was sagt Gott über dich? Und vergiss nicht, er hat nur gute Gedanken über dich. Das ist ganz wichtig für das, weil, gell, ich sage jetzt, nimm die Bibel führen. Und nicht such dir einfach dein Leben schön. Vielleicht redet auch Gott nicht durch die Bibel übrigens, das gibt es ja auch. Aber gerade mit der Bibel, da kann man ganz viel komisches Zeug machen, gell? Denn einer fragt sich, Gott, was denkst du von mir? Und dann nachher macht er einfach so nach einem Zufallsprinzip Bibel auf und da steht, er ging hin und er hängte sich an einem Baum. Was mache ich jetzt mit dem? Er blättert ein paar Seiten weiter, nun gehe ich hin und tue ebenso und schon haben wir den Salat. Wir können nicht einfach in der Bibel rumwühlen. Aber ich glaube, wir dürfen durch Jesus, durch das bewusste Ja von Gott zu dir, durch Gottes versöhnende Tat mit dir, durch das, dass er sagt, ich bin Vater für dich, und wenn dir das einfacher fällt, ich bin Mutter für dich, dürfen wir davon ausgehen, Gott meint es gut mit uns. Und so Wahrheiten in der Bibel suchen. Kein Gedanke, den er nicht über uns hat. Auch nicht, wenn du sie irgendwie in einem komischen Satz in der Bibel findest. Und dann ist wichtig, ersetze deine Lebenslüge mit der Wahrheit. Vielleicht musst du das immer mal wieder machen. Eben, geh immer wieder in den Beziehungsraum rein und such Gott auch mit dieser Wahrheit. Und du darfst das machen, bis du einen Durchbruch erlebst in dem Sinne. Du darfst auch andere mit einbeziehen. Gell? Leute, die mit dir unterwegs sind, sagen, hey, ich kämpfe gerade mit dieser Wahrheit in meinem Leben. Und gell, Gott hat verheißen, dass wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen, dass er sich von uns wird finden lassen. Und darum dürfen wir dranbleiben. An den Wahrheiten, die Gott dir und mir zuspricht für unser Leben. Und wenn du in dem Gedankenkarussell drinnen steckst, dann ermutige ich dich. Such Wahrheiten, die Gott dir zuspricht. Und wenn du nicht weißt, wie, dann fragst du eine Person, die mit dir unterwegs ist. Fragst du jemanden in deinem Hauskreis. Fragst deinen Mentor, deinen Jüngermacher, deine Jüngermacherin. Fragst deine Eltern. Das ist auch immer ganz toll, wenn du noch bei den Eltern wohnst. Und bleib an der Wahrheit dran, die Gott über dein Leben ausspricht. Er liebt dich so sehr, dass er sich selber hingegeben hat für dich. Er denkt positiv über dich. Suchen wir miteinander Gottes Wahrheiten und beschützen so unser Herz. Dass es wirklich, dass wir Menschen werden, die Königreich Gottes gegen aussen tragen. Weil Gottes Reich in unseren Herzen immer mehr ankommt.